4. Vicodin. Nein, das war echt nicht okay von mir, dachte Noah, während Garys große, dümmliche, alte, junge Gestalt unten in der Tür des Sarah Beinstein Auditoriums verschwand und im sonnendurchfluteten Glasbetongang dahinter, wie in einem japanischen Trickfilm, ruckartig immer kleiner wurde. Nein, das war echt nicht okay, ihn so fertig zu machen. Die Leute im Saal klatschten immer noch, die meisten im Stehen. Standing Ovations, ja. Für Noah und seine Schlagfertigkeit, eher nein. Sie standen mit dem Rücken zu ihm und sahen versonnen Gary L. Dick Harper hinterher. Sie liebten ihn und seine große amerikanische Tragödie. Vom Helden zur Null, vom Star zur drogenabhängigen Halbtoten, deren neueste Wendung sie vor ein paar Minuten live miterlebt hatten. Und Noah liebten sie nicht. Okay, dachte Noah. Kein Problem, aber war es wirklich okay? Deep down where it counts? Gary hatte mal wieder nur an sich selbst gedacht, als er den besten Posten, den man bei California Consensus Center haben konnte, abgelehnt hatte. Er war, narzisstisch wie ein ewiger Traumpatient, hinter seinem berühmten Namen in Deckung gegangen, statt ihn CCC, also der Welt, zu schenken. Und das war gar nicht okay, obwohl es okay war. »Wer will das Glück des Einzelnen über das Wohl der Gruppe stellen?« fragt Rafa Vreimele Kotzenstein, sagte Schleumel oft und antwortete selbst. »Wenn es sein muss, ich.« Okay war was anderes. Aber wer wusste schon, was wirklich okay war? Der Applaus wurde kurz noch lauter und um weitere 20-30% unabgebrühter, bevor Gary definitiv am Ende des Gangs im Nichts seiner Totaldepression verschwand. Und dann war der Abend so abrupt vorbei wie eine abgedrehte Spielfilmszene. Das große Nachdenklichsein und sich still verziehen begann, sogar bei Noah. Scheiße, dachte er, während er die Zettel mit den Anti-Gary-Fragen in seine von anderen Zetteln aufgeplusterten Hosentaschen zurückstopfte. Er hatte diesen Okay-Tick einfach zu oft. Diesen guten Verwandten einer üblen Entscheidungsneurose, wie Dr. Savionoli das nannte. Aber, kurzes feines Herrenmenschenräuspern, machen Sie sich keine Sorgen, Jud Süß. Den hab ich auch. Und übrigens muss ich Sie heute um Vorkasse bitten, okay? Okay, okay, murmelte Noah und stolperte rat- und orientierungslos zwischen den Leuten zum Ausgang des Saals, in dem langsam die große Beleuchtung anging. Im riesigen, runden Richard-Meyer-Glasfenster sah man jetzt kein draußen mehr. Dahinter war Nacht. Und drinnen sah Noah sein dünnes, nervöses, taumelndes Spiegelbild, wie es die flachen Stufen des Beinstein-Auditoriums hinunterhüpfte. Was war gut, was war schlecht, was hatte Gary neuerdings gegen ihn und warum konnte er nicht einmal beim Thema bleiben? Ah, es gab so viele verschiedene Arten von okay. Es gab unter anderem das schon gut okay, es gab das simple okay, okay, es gab das ich hoffe, das Gute siegt mit mir an seiner Seite okay, es gab das kalte Liebe Schleumel okay. Wenn man Freitagabend beim Essen in der Schäferkampfsallee sagte, dass man endlich das Psychologiediplom haben musste, was immer es kostete, und der Tate fast unsichtbar nickte. Oder es gab das Meraf-Okay, diese ein, zwei knappen Sätze auf Hebräisch in dieser harten, sentimentalen, für Neu-Israelis wie ihn, undurchschaubaren Cowboy-Sprache. »Ken la malo, Bubile«, hatte die Zwergwüchsige gesagt, als er vor der Berlin-Reise zu ihr meinte, er wolle, wenn es für sie okay sei, nach seiner Rückkehr ein Weilchen allein wohnen. Das sei nur ein Versuch, nichts Schlimmes. Bitte keine Aufregung, sonst müsse er wie neulich, als sie dagegen war, dass er nochmal nachts in der Kantine und im Nanutschka nachschaute, was gerade so lief, den halben Kleiderschrank nach ihr werfen. Also bitte Ruhe. Es werde sich bestimmt schnell zeigen, was für eine Schnapsidee das sei. Aber jetzt, nachdem er schon diese süße kleine Wohnung in der Satopolski gekauft hatte, wäre es nicht okay, sie nicht auszuprobieren. Allein aus Respekt vor Schleumels hart ergauneten Markski und Dollarski, von denen sie auch sehr gut lebe. And by the way, Eheleid sei immer noch besser als keine Ehe und Kinder im Jugendheim. Einverstanden, okay? Und wie sie einverstanden war. Ken la malo, besedre mein Herz, okay? Denn niemand verstand so gut wie die ewige Strohwitwe von Herzlieb Pitourch, dass der Okay-Way der einzige war, auf dem man gut fuhr, in jeder Welt, in jedem System. Aua, bzzz. »Sie sind mir gerade auf meinen linken Flügel getreten«, zischte eine insektenhaft tiefe, tuntige Walt-Disney-Stimme den strauchelnden Noah von der Seite an. Es war nicht Jeff, Jeff die Fliege Goldblum, sondern der kleine, dicke George Costanza, der Jeff nachmachte. »Das ist echt nicht okay von Ihnen, Sie Grobian. Nächstes Mal steche ich sie. Bzzz. Gary, 200 Meter südöstlich von Noah und zwei Stockwerke tiefer, wusste gerade auch nicht mehr, was okay war und was nicht. Nachdem er, von Noah öffentlich beleidigt, im noblen, kalten, funkelnden Waschraum des Getty-Museums die rettende Vicodin-Pille mit dem lauwarmen, faulig schmeckenden Waschraumwasser runtergespült hatte, sah er sich lange im Spiegel an und wartete auf den Flash. Der V-Flash war meist eine schöne, herzliche Sache. Die panisch hervorstehenden Augen rutschten von selbst in die Augenhöhlen zurück. Die verkrampften, zangenartigen Hände wurden wieder zu Händen. Die Finger ließen sich so bewegen, wie man sie bewegen wollte, zum Beispiel, indem man sich mit ihnen obergelenkig durch die halblangen, melierten Geniehaare fuhr, die man für die Doppelrolle in The Bullet Seven trug, einmal als El Bronco, einmal als Oberschwein Ludwig Wann, der beinahe amputierte deutsche Nazi-Komponist, dessen sogenannte Berghain-Symphonie jeden Zuhörer, der kein arischer Arsch war, nach 32 Takten von den beiden aufwärts lähmte. Und während man sein verfilztes, verschwitztes Haar sortierte, Strähne für Strähne, Haar für Haar, aber ganz, ganz geduldig und cool, kamen die Gedanken und gingen nicht weg. Sie türmten sich, als wären sie Trümmer übereinander. Sie wuchsen einer aus dem anderen. Es morfte sich rostiges, verbogenes, durchlöchertes Kriegs- und Zerstörungsgerümpel zu riesigen Porridgehaufen, Scheißhaufen, zu wolkenkratzerhohen Sandburgen, alles im knalligen Yellow Submarine-Stil. Dann ging es surreal weiter in Richtung Rieseninsekten und so. Aus den großen, lieben Echsen und Reptosauriern wurden rote, bunte, platzende Herzen und schnell hingekritzelte Monty Python-Heißluftballons. Der Gedankenberg wurde immer höher und größer, und plötzlich waren es zwei Berge, zwischen denen die eigene, kleine, albtraumhaft verwirrte, verirrte Gestalt hin und her rannte. Und die Berge waren die Riesenbrüste von Schwester Cummings, aber vor der Amputation, was sonst? Gary riss die Augen weit auf, denn dies war nicht der Moment für den Palo Alto Express, letzter Halt Entzugsklinik. Cummings Megatiten verschwanden zum Glück sofort, sowie die ganze gespenstische, dalichhafte Gedankenlandschaft. Dafür sah er im riesigen Getty-Klospiegel umso deutlicher sein nassgeschwitztes weißes Crocodile Dundee Was Here-Gesicht, im erstaunlichen Normalmaßstab 1:1, und das gefiel ihm noch weniger. »Du bist der Sohn eines Arschlochs und einer Fotze, Gary«, dachte er. »Noah fucking Forlani hatte recht. Du wirst nie etwas Gutes, Außergewöhnliches, Uneitles schaffen. Dafür musst du nicht extra nach Afrika fahren und das Leid der Davormenschen filmen. Du bist die Abwesenheit des Lichts in der Shechina für immer. Du bist auch nur genetischer Abfall wie jeder, der Vorfahren hat, also alle.« »Stimmt«, dachte Gary. »Alles klar, super, okay.« Er dachte es, vorübergehendes Absacken des Hydrokodonspiegels in seinen ausgeleierten Junkie-Venen, schnell, traurig, ernst, während sich seine verschwimmenden Gesichtszüge im Art Deco-mäßig stahlumrahmten Riesenspiegel des Getty-Center-Scheißhauses kurz normalisierten. Und dann dachte er, ja, fuck, er sollte den Sudan-Film einfach vergessen, verdammtes Luxusboy-Alibi, auch da hatte Noah recht. Wenn schon heucheln, dann richtig, lieber immer nur Party machen, noch mehr ficken und noch deprimierter jeden Tag um 2 PM aus dem Bett klettern, bis es nicht weiterging und dann wieder unter den Kittel von Oberschwester Cummings kriechen. »Nichts wird so sein, wie es nie war«, hatte Mama Dussard zu ihm gesagt, als er sie vor seiner Flucht nach L.A. fragte, warum sie ihm nie wieder aus Avignon eine Orchidee mitgebracht hatte. »Genau, niemals, nicht, nichts, nie. Er sollte vergessen, dass es Gutes gab, dass man Gutes tun konnte. Auch und vor allem als CEO von CCC, nur als Weltrettungsfirma, verdammtes Luxusboy-Alibi. California Consensus Center«, er sah sich im Spiegel wie einen Fremden an, der etwas sehr Interessantes gesagt hat, schüchtern und halbklug. Ja, er fand Noahs Idee besser, als er eben noch vor dem Getty-Publikum zugegeben hatte. Aus Neid, so wie er auch sonst von Anfang an auf den kleinen deutschen Geldscheißer sauer war, weil der wenigstens an die Macht des Geldes glaubte, das er angeblich ablehnte und immer so hirnlos verschenkte. Er, El Dick, nicht. Er hatte nur Dr. Selgados Rezepte und diesen schönen terrakottafarbenen Riesenschwanz zwischen den Beinen. Jetzt guckte Gary, der halbgelungene Sohn von Luke, kurz richtig klug. Wie viele Dollarinos müsste Sisi sie eigentlich investieren, um all die entgleisten, verirrten, dahintreibenden, prominenten Kinder dieser Welt zu retten? Dollarinos? Höchstens ein paar Cent. Er griff in die Hintertaschen seiner pointillistisch ausgebleichten 500-Dollar-Jeans, in der er plus minus 30 Mal Oralsex gehabt hatte. Er fand einen Quarter und warf ihn ins Waschbecken, wo die Münze eine lange, langsame Spirale wie eine Kugel beim Roulette zog und mit einem traurigen Pling im Abfluss verschwand. So stand er da, El Dick Bronco, New Casanova, Gesicht und Kopf verbeult im Zerrspiegel seines Lebens, respektive des Sarah Beinstein-Klos, und lächelte glücklich und halb erlöst, während die warme, schützende Hand des Morphin-Derivats Vicodin sich tröstend auf sein Herz, sein Gehirn und alle seine bis dato gelebten Tage legte. Plötzlich tauchte Noah neben ihm im Spiegel auf. Er sagte, »Ich habe in der South Tremaine ein bisschen in dem ekligen Walnussholzschränkchen deines Vaters im Flur gestöbert, El Dick. Gute Fotos. Schöne 70er-Jahre-Gelb. Kodak? Wir hatten immer Sony, es war eine Videokamera, eine der ersten. Papa hatte auch eine im Laden. Hör mal, der Schmock von deinem Vater ist aber viel größer als deiner. Findest du das okay?« »Mein Gott, du schon wieder. Wer denn sonst, Groucho Marx?« Noah lachte stolz, dass sie einen Witz gemacht hatte, unsicher, ob Gary ihn gut fand. »Bitte, Noah, lass mich in Frieden, ich hab kein Interesse.« »Natürlich, Gary, klar, Gary. Glaubst du, das merke ich nicht? Was darf ich noch für dich tun, außer unsichtbar zu sein? Noch eine Million auf dein Darfur-Budget drauflegen? Ich mag's, wenn du mich Noe nennst, ehrlich. Ich mag's aber nicht so gern, dass du mich ignorierst, seit ich in L.A. bin. Also, wie kann ich dir helfen, Big G? Will nicht in den Schränken meines Vaters und behalt dein Geld, wenn du willst. Ich will und ich will nicht, kennst du das? Kennst du was? Etwas okay finden und nicht okay finden. Und sich nicht entscheiden können. Und sich fragen, warum es so viele verschiedene Arten von okay gibt. Gary fixierte Noah im Spiegel. Die kleine deutsche Kanalratte hatte ein interessantes, lächerliches Gesicht, fand er. Es war jung, aber alt. Es gehörte einem Mann, der noch kein Junge war, aber ein Mann sein wollte. Und es war, vom Kinn abwärts, sehr schlecht rasiert. Okay, sagte Gary. Was willst du? Ich will... Und ich will nicht, dass dein Papi für die falschen Dinge berühmt wird. Du hast da noch ein paar Stellen übersehen, sagte Gary und zeigte im Spiegel auf ein Haarbüschel in der Falte zwischen Noahs Ohr und Hals. Und da auch. Noah wich tänzelnd Garys ausgestrecktem Zeigefinger aus. Und hier. Danke, Gary. So, wir reden jetzt über den Preis für die Pornpics von deinem alten Herrn, okay? Okay. Hab ich richtig gehört? War das ein Okay-Okay oder war das mehr ein Ich-hab-Angst-darum-kooperiere-ich-Okay? Es war ein Leck-mich-Okay, wenn du mich fragst, sagte Gary so gelangweilt, wie jemand, der nicht aufgeregt klingen will. Stell dir vor, mir ist egal, was die Leute über meinen Dad reden. Er hat mich verlassen und verraten, er hat mich bei Mama wie einen alten Koffer abgestellt. Und als ich mit 16 aus Frankreich abgehauen bin, hat er mich zur Begrüßung, nicht umarmt oder so, er hat mir die verfickte Hand geschüttelt, als wäre ich ein verfickter Olympiasieger. Nein, er ist nicht besser als sie. Es ist alles immer nur er. Bestimmt hat er darum nie Lust, mich grün und blau zu schlagen wie sie. Zu viel Arbeit. Dafür spielt sich Mr. Self-Centered als Therapeut auf, seit ich in der South Tremaine Avenue wohne. Wir sitzen oben bei ihm. Er schwebt 0,02 Millimeter über dem Teppich. In seinem krass buddhistischen Schneidersitz. Ich lieg zusammengerollt auf dem Sofa und erzähl ihm, dass ich ihn nicht mag. Und dann weine ich. Manchmal reichte mir gnädig ein Taschentuch. Scheiße, ich finde alles so scheiße. Ich weiß, Gary, bleib ruhig. Noahs Tonfall wurde so herablassend wie zuletzt an Simchat Torah 5745, als er Rabbi Balaban in der Männerdusche des Kellinghusenbads beim Onanieren erwischt und ihm »Mache Leben, Rebbe« zugezischt hatte. »Ja, ich weiß, das hast du uns schon in Berlin in Solis Wohnung erzählt, kurz bevor du dort alles kaputt gemacht hast. Die Szene hat mich, by the way, stark an The Roman Bullet erinnert, wo du die Villa von Kaiser Pornophicus mit dieser riesen Blechmenora aus dem zweiten Tempel pulverisiert hast. Und wer hat am Ende alles ersetzt? Die Warner Brothers? Die Universal Studios? Nein. Schleumel Forlanis gutmütiger, dummer, unkonzentrierter Sohn und Weltenretter. Das war nicht ich, der in Berlin durchgedreht ist. Das war deine fette und treue deutsche, Gary zeichnete mit den Fingern Anführungsstriche in der Luft, Freundin. Wollen wir wirklich über mein Privatleben reden, El Dick? Noah machte die gleiche Geste. Oder sollen wir uns lieber mit Dingen beschäftigen, die übermorgen wichtig sein werden? Er klang immer noch überheblich, aber das würde er gleich nicht mehr sein. Das war so sicher wie ein brennender Anogenitaltrakt nach einem Topf Chili con Carne in der Taqueria Versailles, das spürte er. »Dinge von übermorgen«, sagte Gary tastend. »Cool, dazu wollte ich sowieso noch was sagen. Und was?«
»Was?«
Gary machte Noahs vor Neugierde wimmerndes Stimmchen nach. »Persönliches.« Er beugte sich tief zum Wasserhahn vor, der Sensor klickte, das Wasser spritzte ins Waschbecken und in sein Gesicht und er schnappte durstig nach den herumfliegenden Tropfen. Als mein Vater auf den Berg zu seinem Mönch verschwunden ist, hat er mir nicht mal die Schlüssel vom ersten Stock dagelassen, sagte er zwischen zwei Schlucken. Verstehst du? Er war 5 Jahre weg. 5 Jahre. Die Post holten die Mönche ab, die Stromrechnung wurde abgebucht, eine unsichtbare Putzfrau rumpelte einmal im Monat durch seine Wohnung. Und als Hurricane Melinda das Dach wegwehte, kamen ein paar von den Voodoo-Typen in ihre hautengen roten Saris angeschlürft und haben wie die 7 Zwerge eine Woche lang gehämmert und gesägt. Sie sagten nicht Hallo und auf Wiedersehen und ich musste im Erdgeschoss mit der Überschwemmung ganz allein klarkommen. Das, wieder eine kleine Noah-Parodie, war natürlich vor der A-Picture-Zeit.
Gern.
Ich habe mich damals von Cheerios, Kaffee und japanischen Fertignudeln ernährt. Dann kriegte ich zum Glück den Telefonsexjob.
Schluchz.
Hast du schon mal einsam und allein wie eine Waise in deiner Wohnung gestanden, Millionenerbe? Und der Teppichboden schmatzte, wenn du drüber gelaufen bist? Und in den Schränken sah es aus wie in den Tropfsteinhöhlen von Avant Armand? Und die Wand mit deiner Flohmarkt-Bildersammlung, auf die du immer so stolz warst, weil jedes zweite Bild fast wie von Matisse aussah, war so feucht, dass sie sich wölbte? Ich hab die Fäuste geballt und mir geschworen, dass was anders werden muss. Das sollte mir nie mehr passieren. So schwach und überfordert durfte ich nie mehr sein. Es hat lange funktioniert. Aber dann hast du mich vor allem fertig gemacht. Du, mich.
Sorry, Gary. Du hättest mich nicht ignorieren sollen, sagte Noah fistelig.
Er redete gerade gar nicht mit ihm, sondern mit Avi Blumenschwein. Beide waren 8 und auf Machane in Sobernheim. Natürlich ohne mich, weil ich damals noch in Prag war und Mamascha und Wowa mich und Serafina jeden Sommer in ein sozialistisches Wehrertüchtigungslager abschoben, damit sie auch tagsüber Sex haben konnten. Avi hatte Heimweh und wollte zu Noah ins Bett klettern und Noah schlug ihm auf die Finger, mit denen sich der kleine Fettsack an die Kante von Noahs Hochbett krallte.
»Tja, Pech gehabt. Du hättest eben Edel und mich vom Flughafen abholen sollen.« Als wir in der Lehre angekommen sind. Du hättest frische Bettwäsche für uns hinlegen sollen. Du hättest netter sein sollen, als du mich nicht gebraucht hast.
Es tut mir leid.
Wirklich? Wirklich.
Dann nimm mein Angebot an, du wehleidiges Ego-Schweinchen. Mach mir das Sissi-Gesicht. Tu was für die Menschheit.
Gary richtete sich verdächtig langsam auf. Er holte einen ganzen Stoß Papierhandtücher aus dem leise summenden elektrischen Handtuchhalter, versenkte kurz sein nasses Gesicht in dem knisternden Stapel und dann drehte er sich so schnell zu Noah um, dass der vor Schreck nach hinten stolperte, weil Gary, die Handtücher über sich in die Luft schleudernd, auf einmal dieselbe Killermiene im Gesicht hatte wie in Mega Man's Diaries, kurz bevor er dem Mörder seiner taubstummen Zwillinge die Nase abbiss.
»So sehr tut's mir auch wieder nicht leid, du kranker Weltverbesserer.«
»Hä?«
»Kannst du aufhören, immer nur »Hä?« zu sagen?«
»Hä?«
Noah grinste. »Lach nur, gleich wirst du weinen.«
»Oh.«
Noah war wieder 8 und verhöhnte Avi, dem damit drohte, dass er ihn nie mehr von seiner XXL-Toblerone abbeißen lassen würde. »Oh, muss ich dich jetzt aus meinem Göbelstreifen rausschneiden? Darf ich nicht mit nach Darfur?«
kriege ich in deiner mexikanischen Fliegenfalle keine Prozente mehr?
Es geht um Liebesdinge.
Wie bitte?
Deine untreue, dicke, deutsche Geliebte hat mir etwas erzählt. Etwas sehr Wichtiges. Sie macht sich, kleiner dramatischer Break, Gedanken über ihre Zukunft in Deutschland. Die hat sie dabei komischerweise nicht erwähnt. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Lust mehr zu erfahren?
Noah verstummte und überlegte, ob es ein guter Move in ihrem kleinen rhetorischen Schachspiel wäre, wenn er Gary erlaubte, ihm etwas über Edels Pläne zu erzählen, von denen er selbst noch nichts wusste. Edel auf G7, ach so, aha, er auf G2. Gary auf H1, er jetzt auf H2 und schon würde Gary anfangen, statt der Papiertaschentücher seine Figuren durch die Luft zu werfen. Ja, perfekt. Auf die Art könnte es funktionieren. Okay.
Er lehnte sich mit der Schulter gegen die kalte, leicht marmorierte Fliesenwand, drehte sich langsam um und drückte die Stirn dagegen. So sah man den großen ADS-Kombinator selten. Reif, aber nicht ängstlich, involviert in einen geheimen, komplizierten Plan, das dichte galizische Haar weniger wirr als sonst, kein Stieren, kein Tänzeln.
»Klar«, sagte er mit dem Rücken zu Gary, »aber keine lahmen Antifa-Geschichten und keine super Dicklügen mehr, in Ordnung? Und danach reden wir darüber, wann du Chef von CCC wirst. Wir rechnen besser, Bronco.«
»Sie wird dich mit diesem deutschen Grafen verlassen, bei meinem Leben.«
Jetzt sprang Noah zum Wasserhahn und wusch sich hektisch das Gesicht. Als er hochguckte, sah er das Schlierenmuster der Marmorwand als Abdruck rot auf seiner Stirn leuchten.
»Was? Das wusstest du nicht? Das hat sie dir nicht erzählt?«
»Mir hat nur dein Vater erzählt, dass du einen kleinen Schwanz hast, Mr. Riesenschmock«, sagte Noah trotzig.
Gary wusste, dass das nicht stimmte. Trotzdem taumelte er ein bisschen, weil jedermann taumelt, wenn es über ihn heißt, dass er unterkalibriert sein könnte. »Ich weiß natürlich noch mehr«, sagte er, während ihn die starken Arme des verschreibungspflichtigen Morphinderivats wieder auffingen. »Lust es zu hören?« Noah schwieg und wartete auf Garys nächsten Zug. »Sie will mit dem Grafen die Burgruine seiner Vorfahren kaufen und sich von ihm 3 bis 4 Kinder machen lassen. Darauf freut sie sich wie früher auf Chanukka. Und sie überlegt, katholisch zu werden und sich in der Sixtinischen Kapelle trauen zu lassen. Seine Familie sagt, sie könnte vielleicht einen kleinen Papstbesuch organisieren. Dafür müsste sie sich vor der Hochzeit auf Schloss Dunkenberg in der Schönheitsklinik von Dr. Mengele Jr. das Jungfernhäutchen wiederzunähen lassen, hat sie mir erzählt. Wusstest du das, Weltverbesserer? Ich bin nicht Spinoza der Jüngere, nur der wusste alles. Und? Gary bückte sich mit einem leichten Seufzer. Er sammelte die Papierhandtücher auf und stopfte sie in das kreisrunde Loch zwischen den beiden Waschbecken. Und sie hat auch ein Problem mit ihrem Papi. Aber das wusstest du.
Noah zuckte harpohaft entspannt, also zu entspannt mit den Schultern und dachte, wir haben doch alle ein Problem mit unserem Papi. Ich, du, Schleumels Papi, deines Papis Papi und vor allem Soli, der überempfindliche Sohn von Wowa dem Schrecklichen. Wie gut, dass wir im therapeutischen Jahrhundert leben, so haben wir ab und zu jemanden zu reden. Und wenn es nur Dr. Savionoli ist, der ungarische Nazitherapeut. E2? Vielleicht war H2 doch nicht so clever.
Ich habe einmal in einem Hotel in Thailand die Bibel gelesen, sagte Gary. Es war eine Kinderbibel für Goim. Praktisch alle Juden gestrichen. Nur die Patriarchen spielten noch mit. Isaac zum Beispiel, der Abrahams Opferscheiß zum Schein mitgemacht hat, auf dem Mount Moria, du weißt schon. Er hat sogar das Holz für seine eigene Verbrennung gesammelt, weil er wusste, dass Ja-Sagen die beste Verteidigung ist. Du weißt, worauf der beschränkte Bronco hinaus will?
Genervtes Zucken, Blinzeln, Kopfschütteln auf Noahs Seite. Edel hat auch immer Ja gesagt, wenn Papi einen neuen Burberry-Mantel oder eine kleine süße Patek kaufte, damit sie gar nicht erst anfing, ihn so zu hassen wie die jungen Deutschen ihre Eltern. Das war damals bei euch so Mode, sagt sie. Ach, diese Geschichten. El Dick auf H2? Harmlos.
Gewehrt hat sie sich erst gegen das ganze Bestechungsbling-Bling, als sie aus den Zeitungen erfahren hat, dass Papi, wie sie sagt, jemanden auf dem Gewissen hatte. Hat dein Vater jemanden auf dem Gewissen, Kanalratte? Meiner hat 13-Jährige gefickt. Du kennst ja die Pornpics aus seinem Schrank. Hast du vielleicht, neulicher Tempo- und Stimmungslagenwechsel Gary Seitz, jetzt sehr nüchtern und sehr by the way-ish, hast du vielleicht die Village Voice vom Oktober oder November 77 in der Hand gehabt? Könnte auch 78 gewesen sein. Auf jeden Fall grillte ich schon in der Höhle von Avignon. Da hat er selbst erzählt. Was, hat er gesagt. Sie war 15, ich dachte, sie wäre erst 13. Titelgeschichte, es war die Titelgeschichte, Noah. Die Welt ist so scheiße.
1977 war ich noch die Solostimme im Hamburger Synagogenchor und halb Walt Disneys lustige Taschenbücher gelesen, Gary. Der große Kombinator versuchte zu lächeln. Es war aber kein Lächeln, es waren zwei weit aufgerissene, starre, graublaue Augen eines Menschen, der denkt, Angriff ist nicht immer die beste Verteidigung, aber was soll ich machen? Ja, mein Vater hat jemanden auf dem Gewissen. Er hat seinen eigenen Vater gekillt. Er hat ihn, weil er im Judenrat für die Auflösung des Ghettos von Butschatz zuständig war, an seiner Stelle auf die Belzec Top 100 gesetzt. Aber ich verurteile ihn nicht, Gary. Du? Mein Großvater Fege fand es auch super okay. Damit die Familie Forlani nicht ausstirbt, Ingele, und ich will nicht, dass du zum Zug zum Winken kommst. Das waren Feges letzte Worte. Was sagst du? War das ein okay, okay? Oder eher ein, ich hoffe, Belzec ist doch nur ein Arbeitslager okay. Sorry, Gary, die Shoah war kein Bullet-Sequel. Da kam nicht schnell ein Script-Doctor aus den Autorenbaracken der Universal Studios herüber und schrieb deine Familie aus dem Ghetto von Uchimuchi raus und aufs Deck der MS General Custer mit Kurs auf die Dominikanische Republik 25 Grad Celsius jeden Tag, süße runde Negerinnen rauf und runter und kein einziges öffentliches Gebäude über einem jüdischen Friedhof. Wie sagte Rabbi Balaban vom Grindelhof? Du kommst in eine Notlage erst, wenn du fast tot bist. Also handle vorher danach. Und nähe sicherheitshalber ein paar 12 Karäter ins Futter deines Dries van Noten Jäckchens ein. Vorher danach, verstehst du?
Wer, was hat er gesagt? Kennst du nicht den großen Ballermann? Kennst du Woman, die Superfrau vom Planeten Vibratorphone, mit der ich in die Rückkehr der Sexroboter ein halbstündiges Laserstrahlduell hatte?
Du langweilst mich so, Kalifornier. Edel und ich haben die Szene nachgespielt, nackt, und es ging noch 2,5 Stunden länger. Fuck. Doch, H2. Noah wedelte überrumpelt mit den nassen Händen vor dem Handtuchspender, aber der Sensor war mit einem weißen Pulver verschmiert und reagierte nicht. Er schlug wütend dagegen, dann schob er die Faust zwischen die Zähne und machte kurz den Schleumel-Beruhigungsbiss.
Wo hast du sie getroffen? Wann hat sie dir die Sache mit Fritz erzählt?
Ist das Koks auf dem Handtuch Ding von dir? Auf die letzte Frage musst du nicht antworten.
Ja, du willst es nicht wissen.
Doch, und wie? Ich liebe Reality-Shows. Sie machen Träumern wie mir das Träumen leichter.
Koks, Kleiner, nehme ich seit meiner zweiten Überdosis nicht mehr. Das stand überall. Liest du nie?
Ich schreib lieber. Kennst du nicht meinen Blog? Alles, was auch dir wehtun würde, soll ich mal ein paar schmerzhafte Zeilen über dich posten?
Deine Edel und ich haben gequatscht, als du mit Tal im Schneideraum warst und... Gary machte wieder Anführungsstriche in der Luft, riesige Anführungsstriche, das Goebbels-Video geschnitten hast. Schade, dass ihr mich drin gelassen habt. Es ist noch idiotischer, als ich es mir vorgestellt hatte. Tanzende Kartoffeln auf Streichholzfüßchen, Handtücher mit Hakenkreuzmuster, eine übergewichtige Magda Goebbels, die heult, während sie ihre Kinder mit ihren Riesentitten erstickt. Warum machst du sowas?
Ich liebe Experimentalfilme, Mr. Hollywood. Machen fast so viel Spaß wie freie Liebe, findest du nicht?
Es geht. Obwohl ich, das muss ich zugeben, als Albert Le Sperre keine schlechte Figur mache. Es gefällt mir, Nazis zu spielen. Sie haben mehr Selbstbewusstsein als ich. Kannten die schon? Nein, als ich. Benzedrin? Sie lächelten beide. Noah erst Richtung Wand, weil er den Anflug von Menschlichkeit, Selbstgefälligkeit und Appeasement in Garys zwei Augen, die etwas zu nah zusammenstehenden Blick, kaum aushielt. Dann sah er Gary doch wieder an und sagte,
»Davai, fang schon an, Gary Lubowitsch Herpermann. Ich halte es aus, denn ich hatte heute einen sehr guten Tag. Ich habe den großen L. Dick vor 300 Hollywood-Typen zur Schnecke gemacht.« Pause. »Der Zweck, bla bla, heiligt bla bla.«
Pause.
Hast du sie echt gefickt?
Gary schüttelte sich, als hätte ihm Schwester Cummings beim abendlichen Magenauspumpen ohne Vorwarnung den Schlauch in die Speiseröhre geschoben.
Nicht doch. Sie ist mir zu fett und zu hässlich, das verstehst du doch, oder? Aber wir haben uns gut unterhalten. Auf eurem Bett. Auf meinem Bett. Ich wollte, weil Dr. Salgado gerade ein kleines Drogenproblem hat, meine eiserne Reserve auflösen. Darum bin ich vorbeigekommen. Der Doktor verschreibt mir sonst alles, falls es dich interessiert. Der sagt, es ist immer noch besser als die alten bösen verbotenen Sachen. Die Kliniktypen sollen cool bleiben. Als mein Vater drauf war, hat er es genauso gemacht. Wo war ich neu? Auf deinem Bett in der 45 South Tremaine Avenue mit meiner zukünftigen Ex. Ich habe die kleine Pille leider nicht gefunden. Warum hast du nicht Edel gefragt, nachdem du sie gefickt hast? Interessant, jemand, der sich noch schlechter konzentrieren kann als ich. Hä? Was habe ich verpasst? Ich habe sie nicht gefickt. Wir haben uns nur unterhalten. Wo bleiben deine ausgestreckten Finger, Eldick? Was ist mit den Anführungszeichen? Wie bitte? Na gut, worum ging's? Um dich, um ihn, um ihren Papi. Sagte ich das nicht? Kann mich nicht erinnern. Du darfst es nochmal versuchen. Du darfst selbst eins und eins zusammenzählen. Alles hängt mit allem zusammen, sagt Lou, sagt sein Mönch. Lieber suche ich die Pilulke für dich, Big G, und gebe sie dir, sobald ich sie hab. Aber natürlich nur, wenn du das California Consensus Center übernimmst. Ja, perfekt. 100.000 CCC-Dollar für deinen Entzug, das würde sich lohnen. Dann hättest du den Kopf frei für meine beste Weltrettungsidee. Platz 1 der Dringlichkeitsliste. El Dix Entzug. Wo ist dein Doktor zurzeit? In Sing Sing? Palo Alto war ausgebucht, sagte Gary ernst. Sehr, sehr ernst, wie ein Comedian kurz vor der Pointe. Er ist in der Mayo-Klinik. Aber seit gestern hat er den Schlüssel für den Raum mit dem Fax. Es regnet wieder Rezepte, bemühe dich nicht. Rabueno Scheloino, ist in diesem Scheißland nie einer clean. Gary machte langsam den Mund auf. Seine angeschwollene, irisierende, bläuliche Chow-Chow-Zunge rollte über seine Unterlippe. Und er spürte, wie die besänftigende Wirkung des Morphinderivats erneut nachzulassen begann. Das fühlte sich gar nicht so schlecht an, aber das kannte er leider schon. Die Fata Morgana des instanten Entzugs, das blaue Wunder des jähen Clean-Seins. Was, dachte er, würde passieren, wenn ich der Kanalratte jetzt eine einschenken würde? Würde mich das vor dem Cold Turkey retten? Würde es mir helfen? Und hatten wir das nicht schon mal? Richtig. Berlin, Neujahr 2006, die lahme Valhalla-Party, unten eine kalte, nasse, schwarze Straße, auf der sich ein paar schaulustige Filmdeutsche und andere Bio-Hunnen um drei jüdische Streithähne zusammenrotteten. Oben erhellten die bunten, schnell verglühenden Lichter einer üppigen Friedensflagge den nordischen Silvesterhimmel. Die Erinnerung überflutete Garys linke Hirnhälfte mit immer neuen Bildern. Bäh, was war das für ein hohler, aasiger Mund, plus Mundgeruch, 3 Inch vor seiner Nase. Wow, wie schnell 8 Millionen Euros aus ihm rausputzelten. Wusch, trotzdem musste er diesem ausgemergelten Pseudo-Yogi hinterm Wasabi-Kanapé-Buffet eine überbraten und der fand es auch noch gut. Los, kleiner Faustschlag, mehr nicht, dachte Gary. Vielleicht hält das die fliehenden Opiate wieder auf. Der Spekulant und der tote Graf, sagte Gary jetzt kalt. Er berührte à la E.T. mit dem ausgestreckten Mittelfinger leicht den Lichtsensor und sofort fuhr ein frisches Handtuch raus. Edel hat mir den Film, den ihr Graf über seinen Großvater drehen will, noch schnell erzählt, dass ich schon fast in der Tür war. Interessiert? Geht so. Okay, gern, pass auf. Tag innen Frankfurt, Deutschland, irgendwann in den 60er Jahren. Halb totale, totale und wieder zurück. Alles grau, 20 verschiedene Grautöne. Von Wehrmachtsgrau über Toilettenpapiergrau bis Trümmergrau. Ein alter, kranker Mann, Typ Hermann Göring nach seiner Nürnberg-Diät, liegt in einem halbbezogenen Doppelbett und stöhnt. Im Fenster, das man hinter ihm sieht, hörst du mir überhaupt zu, Kanalratte? Im Fenster hinter ihm fliegen Gegenstände nach unten, Möbel, Bücher und so on. Die Fensterscheiben sind kaputt, die Scherben, die im Rahmen stecken, bewegen sich im Wind, ab und zu löst sich eine und fällt klirrend aufs Parkett. Draußen schneit es, und als ein besonders starker Windzug kommt, dreht sich der Alte um und sieht einen grauen Fetzen Stoff am Fenster vorbeiflattern. »Meine Uniform«, stöhnte er. »Meine geliebte Uniform mit den russischen Einschusslöchern. Martha, Martha, was macht meine Uniform auf dem Dachboden?« Die Tür geht auf, und eine große, hagere Frau, Typ Gräfin niemals auf Abwägen, steht da. »Martha«, sagt der Alte bibbernd und vorwurfsvoll, »die Nennung ihres Namens genügt.«
Jetzt ist sie nicht mehr auf dem Dachboden, sagt sie. Und wir haben auch keinen Dachboden mehr. Er stöhnt wieder. Wie viel Grad sind es? Draußen -7, drinnen 0. Der Jude hat letzte Woche die Heizungen ausgebaut. Und gestern hat er den Keller fluten lassen. Die Eishockeymannschaft von Maccabi Frankfurt trainiert ab sofort unten, 2-mal am Tag. Was ist? Ist dir kalt? Du musst durchhalten. Ein Dunkenberg gibt nicht auf. Der Alte beginnt epileptisch zu zittern. Er richtet sich in seinem Bett wie getroffen auf. Dann ist er tot. Mörder, sagt die Gräfin niemals auf Abwägen leise. Mörder, jetzt könnt ihr hier euer Hochhaus hinstellen und 10-mal so viel Miete nehmen. Armes Westend, ich hau ab nach Südamerika. Ja, und? Sagte Noah. Der Jude, da soll der Papi von Ethel sein, sagte Gary triumphierend. Das hat sie dir erzählt? Interessant wäre zu wissen, warum. Sie sagte, sie wollen mich pitchen. Ich hasse es, wenn Leute in Filmsprache mit einem reden. Meinst du, der Graf will, dass ich koproduziere? Hat sie darum für mich ihre Beine breit gemacht? Du hast es wirklich geglaubt? Warum nicht? Warum sollte ich hier nicht glauben? Könnte genauso mein Papi gewesen sein, sagte Noah so leise und unironisch wie möglich. Der hatte in der entscheidenden Zeit halb Sachsenhausen im Griff.
Das KZ?
Gary machte wieder den Mund zu weit auf. Nein, leider nicht. Das Viertel. Es liegt auch in Frankfurt. Wer dort nach dem Krieg nicht investiert hat, war entweder dumm oder ein Goy. Oder er hat sich 33 bis 45 in Miami die Eier gewärmt und hatte mit den Deutschen keine offenen Rechnungen.
Okay. Ein, ich glaube dir kein Wort, okay?
Ein, keine Ahnung, wovon du redest, okay. Gary legte die Hand hinters Ohr wie ein Fußballspieler, der nach einem Tor den Applaus des Publikums hören will.
Wieso hat sie mir dann alles erzählt, Kanalratte? Schon mal drüber nachgedacht? Warum nicht dir?
Weil ich nie zuhöre, wenn es ihr selbsthassmäßig kommt.
Die seltene Gabe von Attention Deficit Disorder.
Außerdem ist sie Kommunistin.
Und du, was bist du?
Utopist. Und wenn es sein muss, Realist.
Wenn es sonst keine Wahrheit gibt.
Die rote Edel und ihre jüdischen Schuldgefühle, wie langweilig. Noah legte ebenfalls die Hand maradonahaft hinters Ohr. Haben wir vielleicht den Krieg angefangen, hat der große Schleumel von Lane immer gesagt. Wurden unsere Chemiebosse reich? Mir genügt's, Gary Line, mich blöd zu fühlen, weil ich nie wieder arbeiten muss. Bei mir spielt sich das ganze Schuldding eher auf der persönlichen Ebene ab. Er klappte das Ohr nach vorn. Was hast du gesagt?
Ich weiß, warum sie es dir nicht erzählt hat. Du hättest sie ausgelacht oder du wärst neidisch gewesen. Bei uns, schnitt wegen hormonell bedingter, unkontrollierbarer Gedankenverschiebung, wäre so ein Film noch vor dem alten Nazi-Tod.
In Germany sowieso, sagte Noah, dem Garys hyperaktiv rasanter Themawechsel natürlich nichts ausmachte. Aber in Dunkenberg gibt nicht auf. Er lachte so überlegen, wie an bestimmten Stellen nur das Kind eines Überlebenden lachen kann. Er dachte, H2, ich will auch auf H2, und sagte, mir hat sie erzählt, dass Fritz eine Art Fäfel der Mauswanderer aus der Sicht der Amish produzieren will. Vielleicht geben die ihm für seine beiden Filme Geld. Pennsylvania-Deutsche kennen den Teufel der Vergangenheitsbewältigung nicht.
Ist es denn wahr? Ist sowas wirklich passiert?
Was?
Lynchjustiz und so, dass ihr mit ihnen abgerechnet habt. Und so, also eure Väter mit ihren.
Das Leben ist kein Film, Bronco. Noah guckte den aufrichtig interessierten Gary aufrichtig kalt an. Also gut, pass auf. Was Edels Papi gemacht hat, weiß ich nicht. Mein Vater hat die deutschen Mieter, die ihm im Weg waren, nachts auf der Straße von Itzi Kantorowitsch, dem Boxer von Auschwitz, verprügeln lassen. Dafür sind die beiden immer mit seinem 600er für einen Tag nach Frankfurt gefahren. Schleumer hat dann zu ihm gesagt, dieser da war im SD. Der gab seiner jüdischen Frau 1935 einen Tritt. Ich hab den starken, dummen Itzi geliebt. Er hat mir oft vorgelesen, Befehl von Folane, dem Älteren, vor allem Feuchtwanger, die Geschichte von Flavius Josephus, dem cleversten jüdischen Mitläufer, den es gab. Schon mal was von dem gehört?
Ich hab sie doch gefickt, sagte Gary schnell. Das hier war ein verdammtes Schachspiel. Endlich merkte auch er es. Ich hab's jedenfalls versucht. Ich war total konfus, weil ich mein Vicodin nicht finden konnte und ich brauchte was Starkes zum Runterkommen. Aber es funktionierte nicht. El Dicks Dick war einfach zu groß. Komisch, so eine riesige, fette Frau, aber die Muschi so klein wie ein Floh. Ich dachte,
Ich hätte die Tablette in den Reißverschluss meiner Futonmatratze gesteckt. Ich will sie zurückhaben, wenn ihr sie findet. Es ist mein Zimmer, in dem ihr übergangsweise wohnt. Meine Matratze, mein Stoff. Noah sah zur Seite und pfiff ein paar zufällige Töne, wie jemand, der nicht auffallen will. Also gut. Er denkt, ich denke H2, damit er nicht auf H2 geht. Damit er doch auf H2 geht und darum E2. El Dix Dick war einfach zu groß, wiederholte Gary nachdenklich. Ich glaub dir nicht, California. Ich glaub dir nicht mal die Pausen zwischen den Sätzen. Noah stierte ihn an wie Frau Albus, als die ihn einmal in der Pause dabei erwischt hatte, wie er den deutschen Kindern Schinkenbrote aus den Ranzen stahl und danach reinspuckte. Ich kenne ihre Muschi nicht so gut, Gary. Wir machen es meistens auf die etwas andere Art. Ja, Gary hängte seine von diesem endlos Gelaber klatschnasse Zunge ein wenig zum Trocknen raus. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Und dass dieser deutsche Graf und sie anatomisch perfekt matchen. Er ließ die Zunge kurz im rechten Mundwinkel hängen, dann schob er sie in den linken und schmatzte leise. Er hat, meinte sie, einen Schmock, so groß wie ein Pinienzapfen im März. Er schmatzte wieder. Hast du das gehört? Was? So klingt es, wenn man El Dix Dick rauszieht. Noah, immer noch leicht geschockt, aber auf die gute masochistische Art und längst wieder in seinen geheimen, vertrackten inneren Plan involviert, löste sich von der beruhigenden, kühlenden Marmorwand. Er durchmaß die Getty-Waschräume einmal waagrecht, einmal senkrecht, wie ein überlebensgroßes, eher weißes als schwarzes Schachpferd, und setzte sich entspannt, unentspannt auf einen der beiden roten Plastiksessel, die vor dem tempelartigen Getty-Waschbecken standen. Gary setzte sich auf den anderen Sessel und sie sahen einander lange stumm, fragend und Heinun-mäßig in dem riesigen, von Wand zu Wand Art Deco-Spiegel an. In der Gedankenblase über Noah stand: Danke Gott, den es nicht gibt. Alles funktioniert nach Plan. Auch da, gerade da, wo ich keinen gemacht habe, ist das der Gottesbeweis? Über Gary konnte man lesen: Ich halte dieses Gerede keine Minute länger aus. Wie soll das erst werden, wenn wir mit ihm in Darfur sind und jeden Tag reden müssen? Vielleicht schlage ich ihn doch einfach K.O. oder tot. Na schön, sagte Noah. Jetzt erzähl ich dir was. Mit Ethel ist es vorbei. Es hat eigentlich nie angefangen. Es war ein Experiment. Der Versuch des kleinen Scheißers N, auch mal von Mensch zu Mensch utopisch zu sein. Sie hasst ihr Volk, weil ihr Papi einem sterbenden Goy die Heizung abgedreht hat? Maseltoff. Sie wird das Burgfötzchen von Fritz, dem Pinienzapfen? Koi hakavot, wie wir in Eretz Israel sagen. Allewei, wie wir in Jidlstan sagen. Hoffentlich. Sorry, Gary, es ist dir nicht gelungen, mich zu verletzen. Du weißt, wie wir Boys seit dem Mittelspätfrüh-Paleolithikum sind. Ist die Frau erstmal in unsere Felsspalte eingezogen, warten wir, bis sie von selbst wieder auszieht. Aber solange sie da ist, sagen wir Ja, Liebling, und Danke, Darlinki, und laufen, wann immer es geht, heimlich eine Schlucht weiter zu diesem viel hübscheren und lieberen Neandertaler-Mädchen. Ja, wir alle lieben ein Girl, das wir nicht haben können. Meins heißt, er machte überrascht eine Pause, denn dies war der Moment, in dem es ihm selbst das erste Mal wirklich klar wurde. Meins heißt Natascha Le Rubinstein. Verrat's niemandem. Sie ist die geuchste, dünnste, unwehleidigste Jüdin zwischen Elbe und Hudson River. Und ich habe das obergeniale Gefühl, ich, Noah Nichtsnutz-Forlani, werde der erste Typ sein, der sein unerreichbares Neanderschmeander-Meidele kriegt. Er rutschte auf seinem edel geplagten Hintern hin und her und machte zum Spaß, aber auch nicht nur, das Schleumel-Wover-Eulengesicht. »Hallo, wo bist du, El Superdick? Hast du vielleicht gerade einen leichten Botenstoffstau? Wirst du mir gleich eine verpassen, Bronco? Tut mir leid, zurzeit stehe ich nicht so drauf. Null Schuldgefühle. Du wirst sofort hören, warum. Hallo, wo bist du?« »Wo bist du?« sagte Gary apathisch, aber auch glücklich, weil der Restspiegel des Zeugs in ihm wieder zu wirken begann und seine Zunge von selbst in seinem Mund verschwand. »Beim Großen und Ganzen, in der Zwischenwelt zwischen dem nicht so gut und sehr, sehr gut. Ich mache jetzt die letzte große Abrechnung und du wirst mir helfen, das weißt du doch. Hast du eine Kreditkarte, Gary? Wie gibst du dein Geld aus?« »Ich lasse es«, sagte Gary cool, mit abruptem Themawechseln, genauso wie Noah vertraut. »Ich lasse es Von meiner Cessna aus über den brennenden Dörfern der Tutsi, der Kurden und der blutenden Provinz Darfur regnen. Was soll das? Was willst du von mir?
Was willst du von mir? Ich habe nur noch eine Kreditkarte, Gary. Naja, vielleicht noch zwei oder drei. Und ein geheimes UBS-Konto mit summa summarum 8 Restmillionchen. Das sind genau die, die ich Schmelnik und die in Berlin angeboten habe. Alles andere gehört bald meiner Napoleon-Frau Merav F. Edels Wunsch ist mir Befehl. Wie erleichtert Schleumels Söhnchen dann sein wird, kannst du dir das vorstellen? Kein peinlicher Erbe mehr, sondern ein Schnorrer mit Würde und Lebensziel. Wenn ich mir ein Eis kaufen will, ein klitzekleines Eis, muss ich mich auf meine Hinterbeine stellen und bitte, bitte bellen, SM auf höchstem Niveau.
Noah griff in sein blau-weißes gestreiftes Driesjäckchen, Sommersaison 2002, Modell Le Capitaine. Die Hose dazu hatte er leider beim Schlammcatchen mit der berühmten Bunny Glamazon während ihrer Deutschlandtour in einem Abwasserkanal in Hamburg-Harburg ruiniert. Er zog den silbernen 70er-Jahre-Vierfarbstift raus, den ich ihm nach seiner großen Schreibkrise in Punta del Giorno geschenkt hatte. Und dann hatte er auch schon die achatblaue Visa-Card in der Hand. Er drückte sie ein paar Mal mit einem leisen Schnalzen zwischen Daumen und Zeigefinger zusammen. Er suchte und wühlte in den Hosentaschen nach einem Stück Papier, einer Ecke, die nicht beschrieben war. Er fand schließlich eine rausgerissene Filofax-Seite und las sich fest.
»Hello«, sagte Gary.
»Hier«, sagte Noah, »hör zu, was ich mir einmal notiert habe. Wie findest du meinen Stil?« Merav in den Arsch treten, ihr das Haus und den Rest überschreiben und zu Edel ziehen. Vielleicht war es doch mehr als ein Experiment. Er strich Edels Namen durch und schrieb Nataschas Namen darüber. Dann fiel ihm ein, dass er keine Ahnung hatte, wie er das alles anstellen sollte. Die Flucht aus Herzlepitur, Meravs traurigen E-Mails widerstehen, die Mädchen nicht vermissen, und das ließ das schöne alte Losergefühl in ihm aufsteigen, und wohliges Heimweh bekam er auch. Er steckte den Zettel wieder ein, zog einen anderen raus und notierte mit Blau, Rot und Grün seine Visanummer, das Ablaufdatum, den Sicherheitscode. Dann schob er ihn über die Marmorplatte des Waschraumtischs, Stil Los Angeles Barock mit einem Hauch Louis XIV, Gary zu. »Für dich, Baby«, sagte er und sah Gary wieder im Spiegel an. »Und deinen Sudan-Film. Onkel Noah legt gerade ein bisschen was auf dein Darfur-Budget drauf. Du willst ja auch nur das Gute wie ich, das weiß ich. Bikizur, wie wir in Sabraland sagen. Sollte man meiner Wenigkeit etwas passieren, heb ab, was du brauchst. Aber nicht mit meiner Pignonse den toten Grafen co-produzieren, okay?« Das alles wie immer in diesem übertriebenen New Jersey Englisch mit süßem deutschen Provinzakzent. »Warum tust du das?«
»Weil du auch was für mich tun wirst.
Und wenn nicht?«
»Sperre ich meine Kreditkarten bis 2030.
Rabbi Geldzahler von Prochnow sagt, zieh dein großzügiges Angebot gleich wieder zurück und schon ist dein Gegenüber windelweich.« Das war der Moment, als die, sage und schreibe, dritte Hydrokodonwelle kam und Gary so fest und warm umhüllte, wie das General Lab Chemikat jeden einzelnen seiner Gehirnrezeptoren. Das war auch nötig, denn Noah beschloss jetzt, im Namen des Guten, einen schlechten amoralischen Schachzug, kein kleinliches H2E2-Gefeilsche mehr. Er zog auf ein Feld jenseits des Bretts, er nahm sozusagen Garys Figuren und warf sie dicht an ihm vorbei, einzeln aus dem Fenster hinaus. »Hör zu«, sagte er zum innerlich davonrauschenden Ex-Junkie, dessen Haut sich bereits Vicodin gelb zu verfärben begann. »Ohne dich wird die genialste Idee, die ich je hatte, nur Gekritzel auf einem meiner 1000 Zettellach bleiben.« Er schob geistesabwesend die Hände in die prallen Hosentaschen und ließ seine Zettelsammlung knistern. »CCC ist die beste meiner Utopien. Es muss sein, es muss passieren. Damit ich nicht umsonst gelebt habe, verstehst du? Damit Schleumel, mein Vater, nicht umsonst ein größer Garne von Talmudist war. Damit Feige, mein Opa, nicht umsonst aus dem Zug nach Belzec gesprungen ist und sich kurz darauf an den Schaufeln und Dachlatten der Bewohner eines stinkenden westukrainischen Dorfs den Hals gebrochen hat. Warum guckst du wieder so jenseitig, als hättest du nichts kapiert? CCC soll so tun, als hätten wir das ganze Geld dieser Welt von den Reichen dieser Welt bekommen und müssten es nur noch verteilen. Mehr nicht. Ich will mich nicht wiederholen, California. Ich habe das gerade so schön und langsam oben im Auditorium ausgeführt. Jeff, George Costanza und die hübsche Schwarze mit dem glänzenden Dekolleté sind meine Zeugen. Aber jede Idee braucht ein Gesicht, das verstehst du doch, oder nicht? NSDAP? ADH, Bebop,
Dizzy Gillespie und seine kranken Dudelsackbacken. CCC, Gary L. Dick Harper, der Star ohne Launen, die Weltfigur, der menschelnde Süchtige, der ewige Sohn wie jeder von uns. Und wenn nicht?
Wenn nicht?
Dann kommen die Pornpics, die Fickfotos, die Schwanzlutschbilder und Fotzenleck-Images von deinem Hydra-Papi und seinen haarlosen Teenagern noch heute ins Netz. Alles, was auch dir wehtun würde, mein ultra-berühmter Blog. Eine weltweite Rufmord-Campaign der International Virgin Society wäre danach eine Frage von Stunden. Man nennt es Shitstorm, Pal.
Das wäre nicht gut, sagte Gary ernst. Nein, das wäre gar nicht gut. Er legte die Hände auf den kalten Marmortisch. Der Tisch wälzte sich, der Raum wälzte sich, der Boden unter ihm wälzte sich bald auch. Aber zum Glück saß er auf diesem tollen, harten italienischen Plexiglasstuhl, und während plötzlich ein scharfer Nordwestwind aufzog und durch die ordentlichen, menschenleeren Getty-Waschräume zu pfeifen begann, klammerte er sich daran fest wie an einem abgebrochenen Ruder und schaukelte mit den Wellen mit. Die Wellen wurden immer höher und schoben ihn fast bis zur Decke hinauf, weg von der Kanalratte und ihrem kokosnussgroßen Kopf. Und am liebsten hätte er ihn genommen und gegen die Marmortischplatte geschlagen, aber dann wäre er ja vom Stuhl gerutscht. Glück im Unglück, dachte er. Und warum, wegen Lou, dem Rabendad? Das machte doch gar keinen Sinn, dachte er weiter, horrortriebmäßig vorsichtig. Er sprang vom schwankenden Plastikstuhl, ja, er traute sich, und stürzte davon und merkte nicht, wie Noahs Kreditkartenzettel hinter ihm durch die Luft wirbelte, wie ein PlayStation-Schmetterling, und dass er dabei fast den mürrischen, kleinen, hässlichen George Costanza umgerannt hätte, der die Hand am Hosenschlitz und scheiß Prostata murmelt, gerade das Klo betrat, merkte er auch nicht sofort. Erst als er draußen war, drehte er sich um und sagte, »Vorsicht, starker Wellengang!«
»Ich will trotzdem mit nach Afrika«, rief Noah ihm hinterher.
»Aber natürlich«, rief Gary zurück, »wir benutzen dich als menschlichen Schutzschild, Millionär. Dürfen wir das?« Dann war er weg, und man hörte noch lange seine immer leiser werdenden Schritte im Treppenhaus. Der große Kombinator riss erstaunt die Augen auf. »Okay«, dachte er. So fühlte er sich also an, das Ende einer ausgeglichenen Partie. Es war ein warmes »Ich-hab's-versucht-okay«. Er spürte ihm nach und wartete interessiert, welches »Okay« sich als nächstes in ihm melden würde. Aber es kam nichts. »Okay«, dachte er nochmal. »Der Herr des Okays steht jetzt langsam auf. Er geht raus und fährt, weil er schon ein bisschen müde ist, mit dem Fahrstuhl 2 Stockwerke hoch. Er läuft durch den weiten, hellen, superedlen Getty-Center-Innenhof, über dem ein Himmel hängt, den ihm kein Nicht-Kalifornier glauben würde. Eine norddeutsch-graue, flache, triefende Soße aus nichts.« Er steigt in den vollautomatischen, subleisen Getty Center Luftkissenzug zum Ausgang, wo er hoffentlich sofort ein Taxi kriegt. Er setzt sich erschöpft rein, macht die Augen zu und denkt weiter an seinen Fast-Sieg über L. Dick und seinen neuen Natascha-Plan. Unbekannte, weil noch ungelöste Variable, das Untertauchen an sich. So fährt er, ohne sich umzuschauen, von den Santa Monica Mountains nach Midtown zurück in das Haus von Gary und Lou. Kind of Alpin Hell mit aztekischen Elementen an Gartentor, Fenstergriffen und Dachgauben und teilt kaputt, aber glücklich der fetten Kuhetel mit, was er, der Herr des Okays, erkannt und beschlossen hat. Unter anderem, dass er nicht mehr auf Knibelinos, zentnerschwere Frauenschenkel und jüdischen Selbsthass steht. »Ach, wie schade«, wird sie ironisch und leicht von oben herab sagen. »Klappt denn wenigstens deine neueste NGO-Phantasmagorie?« »Eine Erpressung ist keine Erpressung, sagt der Rebbe von Entebbe«, wird er ihr antworten, »solange sie einem guten Zweck dient oder den Erpresser persönlich wahnsinnig weiterbringt.«
»Was?«, sagte George Costanza und lehnte sich ächzend über das Pissoir. »Ich hab nichts gesagt.«
»Wirklich nicht?«
George sah Noah mit dem unanständig entspannten Gesichtsausdruck eines Menschen an, der es in letzter Sekunde ins Bad geschafft hat. »Sie sind doch der Typ, der gerade Gary Harper fertig gemacht hat. Ich fand's gut. Ich konnte ihn nie leiden. Diese Clooney-Typen machen sogar noch aus ihrer persönlichen Tragödie eine Show.«
George zog wieder ächzend den Reißverschluss hoch, die Spülung zischte futuristisch leise und er sagte, »Was immer Sie vorhaben, ich würde es mir genau überlegen.«
»Wie bitte?«
»Ich hab nichts gesagt.« George Costanza, die Zuschauer haben ihn vor seinem misslungenen Türklinken-Selbstmord in der Melbrook-Suite im Chateau Marmont, zuletzt in einem erstklassigen Cameo-Auftritt bei Seinfeld Reloaded gesehen, sorgte sich umsonst. Noah, wie immer konsequent bis zum geht nicht mehr, war nicht Klaus die Kanaille. Erpressung war nicht sein Geschäft. Dass Lou's Pornpics trotzdem ein paar Monate später überall auftauchten, sehr untranszendent auf YouTube, We Fuck Only Jews, Aria Blick und Pascha Stress, war eine Knute-Noah-Geschichte, die auch noch schnell hierher gehört. Denn indirekt hatte sie mit dem unfreiwilligen Exhibitionisten Solomon K. zu tun, also mit mir, wie man gleich sehen wird. Jedenfalls fast. Noah hatte fürs Good Life Metasearch-Archiv Knute Lehmann, weiß ja nie, die Bilder vom teenie-fickenden 70er-Jahre-Lou seiner strengen, schlanken Geschäftsführerin nach Berlin in die Chausseestraße geschickt. Er wollte die CCC-Sache in Afrika zu Ende führen, wenn er Gary das nächste Mal sah. Vielleicht, je nachdem, wenn überhaupt. Aber kaum verbrachte er im Rahmen seines ehelichen Scheincomebacks ein paar Abende mit Merafs schönen, lahmen, israelischen, geuhaften Vorortfreunden am langen, mit Sushi vollgestellten Mogensen-Tisch in dem von Schleumels Geld erbauten Herzle-Pituach-Villale, hatte er seine CCC-Idee und die Fotos vergessen. Und auch sonst war in seinem Kopf viel dicke Luft. Ach, Noah, mein Noah. Er war, wir sind im April 2006, nun schon seit ein paar Wochen zurück aus Los Angeles in Tel Aviv. Ohne Edel, ohne eigenes Geld, ohne schlechtes Erbengewissen. Er rannte, wenn er nicht als Teil des großen Plans den perfekten Merafi-Mann gab, exklusive einer abgerutschten Ohrfeige in ihrem gemeinsam begehbaren Kleiderschrank, wo sie eines Morgens vor ihm stand und immer nur die Mädchen sagte, semi-ambivalent durch die Kantine und das nächtliche Florentin, im Dries Sommerhöschen, in Mad Max Sommersandalen aus der neuen Marc Jacobs Kollektion und einem T-Shirt mit der Aufschrift What would Isaiah Berlin do? Und dachte, wenn nicht gerade an Fick meine Frau Goldman, darüber nach, warum er ihm praktisch nie stand, außer ein 90 Kilo Tittenmonster kniete auf seiner Brust oder Natasha Leer erwiderte im Indochin entzückt seinen triefenden verliebten Blick, also bis jetzt nur einmal, Klammer auf, hoffentlich würde sie ihn wieder so angucken, wenn alles mit ihm und ihr und dem ersten psychokatalytischen Institut so klappte, wie er es plante, Klammer zu. So dissoziierte sich Noah mal wieder seine intime, spärlich beleuchtete Big Brother-Welt zurecht, kaum gestört von den elterlichen Überwachungskameras, deren Anwesenheit, seien wir ehrlich, Dr. Savionoli, zugleich etwas Beruhigendes hatte. Knute kriegte Noah in dieser hochnarzisstischen Tel Aviv-Phase natürlich nie ans Telefon. Nur einmal verließ er aus Unaufmerksamkeit den Orbit und nahm ab, während er gleichzeitig am Banana Beach im schrägen Schatten des Dan Hotels eine französische Tourimaus fragte, ob sie Sport mache, er hätte Lust auf Armdrücken. Außerdem gäb's in der Nähe in der Sotopolski-Straße ein kleines, gemütliches Junggesellen-Compound, wo sie zusammen ein paar Ringergriffe ausprobieren könnten. Die Französin hatte ein perfektes Kampfgewicht, eine Stimme wie ein sechsjähriges Vögelchen und abgeneigt war sie auch nicht. Leider hatte Noah nicht aufgelegt, nachdem er zu Knut ins Telefon gesagt hatte, ja, ja, okay, sie solle ruhig die Kampagne für die Uiguren von Guantanamo damit anfangen, dass sie sich an der Pekinger Botschaft in Teheran ankettet und den Schlüssel wegwirft. Knute, in dauernder Missbrauchstraumapanik, wie viele sexy Westfrauen der Nullerjahre zwischen 20 und 50, hörte Noahs erotomanes Säuseln, sie hörte das submissive Kinderstimmchen der Französin, sie bekam einen krassen Kindheitsflash, obwohl ihre Papa-Pipi-Geschichte pure Einbildung war, und haute noch am selben Tag aus Wut die Bilder von Molesting Lou und seinen glatten Hydra-Mädchen ins Netz. »Und warum?«, sagte Noah ein verrücktes, langes, endloses Jahr später in Butschatsch im Café Zellan zu mir. »Warum, Karubinerchen?« »Um sich an den Männern zu rächen, an Fatih, an mir, Noah.« Hauptsache Schmock. Knute hatte sich, altes Erpresserschicksal, natürlich total verrechnet und so erfuhr auch ich von der Pornpick-Affäre. Durch ihren medialen Eingriff, Juni 2006, wurde Lou's Comeback zur Boulevard-Eroiker des Jahres. Die neuen alten Sexfotos, die plötzlich überall zu sehen waren, sogar der New Yorker druckte eins der softeren ab, machten das öffentliche Gespräch über den vergessenen Gentleman des Rock wieder attraktiv. Überhaupt den New Yorker. Hier legte Lou, die Gunst der Stunde nutzend, ein paar Wochen später los. Heimele, der Mob, die Beschneidungsszene mit Connie, Garys Drogensucht, alles hing mit allem zusammen, diktierte er David Remnick, dem jüdischen Judenfreund, in dessen uralten MP3-Player. »Wir sind alle nur Opfer«, sagte er. Hier, seht mein verwundetes Herz, seht meinen roten jüdischen Schwanz, der aus Schmerz jungen Frauen Schmerz zufügte. Und dann summte er, scheinbar selbstvergessen, die erste Strophe eines neuen Songs. And if I want to, I'll even look between your mama's legs. Der 12-seitige New Yorker Artikel war, lange vor seinem Soundtrack für Gary Sudan-Film, der Anfang von Lou's Comeback. Die Bewohner des therapeutischen Zeitalters liebten den schlanken alten Lou für seinen jugendlichen Exhibitionismus, für seine robuste Selbstironie, für sein immer noch Dasein. Sie schrieben auf seine neue MySpace-Seite: Wann gehst du wieder auf Tour und fick mich auch, Lou? Als ich, Cameo-Auftritt des allwissenden, nichtsverstehenden Solomon K., im März 2007 in Berlin im 103 an einem warmen, hellen Tag wie im Mai, Lou's Geschichte zufällig in dieser alten, zerlesenen, Flecken übersäten New Yorker Nummer las, fragte ich mich, begleitet von metaphysischen Übelkeitsgefühlen, natürlich sofort: Was wäre, wenn ich, Solike Rubina, die reine Hand der schmutzigen Germanskis, öffentlich gestehen würde, dass ich in der Elster-Sauna ziemlich übel an mir herumgespielt habe, aus Einsamkeit, aus Entwurzelung und wegen der bösen, bösen Emigration? Würde ich danach endlich von Ihnen als der verwundete, verwundende, undeportierbare Autor von Post aus dem Holocaust erkannt werden? Würden Sie meine Offenheit lieben? Nur mit Video, flüsterte der Rebbe von Entebbe in mein Ohr. Nur wenn die Welt durch dein geschwelltes Schmeckel in dein Herz sehen kann. Ha, 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 wieherte Knute in das andere Ohr. Du also auch? Nein, ich nicht, erwiderte ich still. Ich verzichte lieber auf diese Art von Fame. 3 Monate später stand Lou mit dem Song Mama's Legs 20 Wochen lang auf dem ersten Platz der kanadischen Top 10. Ich verrate Ihnen was, Kumpel, sagte George Costanza zu Noah, der jetzt langsam aufstand, auf die Uhr guckte, dachte: Was, ich bin schon seit einer Stunde hier? Wie kriege ich bloß den Geruch dieses scheußlichen Cranberry-Maiglöckchen-Raumsprays aus den Kleidern raus? Schnell, zurück in die 45 South Tremaine Avenue, duschen, kuscheln und danach edel mit ihren 115 IQ-Punkten die Wahrheit auf dem silbernen Tablett präsentieren. Laufen Sie ihm hinterher, vertragen Sie sich mit ihm. Er ist ein Star, Sie nicht. Wer, ich? Aber Sie werden es gern. Wer nicht? Sie werden ihn brauchen. Wofür? Um berühmt zu werden. Ich wollte nie berühmt sein, sagte George traurig. Ich wollte nur, dass es Papa und Mama und Tante Flora ein bisschen weniger peinlich ist, dass ich wie eine eingetretene Mülltonne aussehe.